Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Danke, ja, und das sieht man dir wirklich auch an. Da siehst du so aus, als ob du dich freust. Ich freue mich auch, danke.
Bevor wir auf dein neues Buch kommen, würde ich ganz gerne erstmal in deinem eigenen Lebensbuch ein bisschen blättern. Und wir beide haben eine Menge gemeinsam. Wir sind nämlich beide Ur-Berliner.
Ja.
Und wir sind beide Wassermann. Du am 16. Februar und ja, ich am 17. Februar.
Ach, das ist toll. Das ist wirklich toll. Dann ist alles gesagt.
Richtig. Bist du so ein typischer Wassermann?
Ich würde schon sagen. Und man kann das auch, glaube ich, gerne sein, weil all diese Attribute, die Wassermänner haben, sind gut.
Idealisten.
Also sind kreativ, Idealisten, künstlerisch begabt, können aber auch Rechtsanwälte werden und also fundierte Sachen machen, nicht nur rumspinnen. Das ist ganz gut. Also ich fühle mich ganz wohl mit diesem Modell und dieser Freiheitsdrang und diese Freiheitsliebe, die spüre ich auch seit meiner Kindheit schon so in mir. Also dieses irgendwie immer sich nicht so richtig zu grapschen zu lassen.
So die Pippi Langstrumpf als Mann.
Ein bisschen, ja. Wie ist das bei dir? Ganz kurz.
Ganz genauso, natürlich. Ich bin
absolut,
ja auch ein typischer Wassermann.
Und du glaubst auch daran?
Ich glaube daran, weil ich so bin.
Ja.
Ich lese das nach und sage, genauso ist
es. Ich habe noch einen Herbert Köfer.
Ja.
Dieser wunderbare Schauspieler, der leider nicht mehr unter uns ist, der aber lange, lange gearbeitet hat, bis zum 100. Lebensjahr.
Ja.
Auch 17. Februar. Wir haben oft gemeinsam gefeiert.
Das stimmt. Wassermänner untereinander feiern ja immer gut und gerne. Aber du hast gerade schon deine Kindheit kurz erwähnt. Darauf kommen wir jetzt. Nämlich in Kaulsdorf bist du geboren, aufgewachsen in Mahlsdorf.
Mhm.
Und im Rückblick mal gesehen, hattest du eine schöne Kindheit, eine glückliche Kindheit behütet?
Ja, kann man und muss man gar nicht irgendwie noch eine Sekunde drüber nachdenken. Klar, eine wunderbare Kindheit. Selbst wenn damals in den 50er Jahren noch nicht alles verfügbar war. Also da musste man hier und da noch mal Butter irgendwie besorgen oder was Fleisch oder was weiß ich oder was anderes gab es eben mal ein bisschen weniger. Wir Kinder haben das eigentlich gar nicht gemerkt. Ich wurde bloß ab und zu mal geschickt zu unserer Fleischerin Frau Mückner, zu einer sehr üppigen Frau und immer Fleischpakete abholen. Und da habe ich mich immer ein bisschen kleiner gemacht, als ich sowieso bin. Dann hat Frau Mückner mir dieses Fleischpaket übergeben und ich habe dann gedacht, die sieht aber wirklich schick aus, wenn ich daran kam. Aber Kindheit, also besonders war, glaube ich, an meiner Geburt, dass mein Vater, ein Musiker, ein Geiger, es geschafft hat, die Hebammen zu überreden, dass er in den Kreißsaal darf. Und das war damals absolut No-Go, würde man heute sagen, also verboten. Aber er hat mit seinem Charme und mit dem Geigenspiel auch diese Damen verzückt und hat mich dann mit "Du sollst der Kaiser meiner Seele sein" von Robert Stolz auf der Geige auf der Welt begrüßt. Und ich glaube, viel besser kann man nicht begrüßt werden.
Das ist eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage, nämlich wann und wie hast du die Musik für dich entdeckt? Dann war die Musik quasi immer schon da.
Naja, das ist natürlich wirklich noch sehr, sehr zeitig, bevor man den ersten Schrei getan hat. Aber durch mein Elternhaus bin ich immer mit Musik, hatte ich immer mit Musik zu tun. Also bei uns wurde zu Hause musiziert. Meine Mama hat mehrere Instrumente gespielt, mein Bruder. Und das gehörte mit dazu. Ein sehr schöner Brauch, finde ich, zu Hause zu musizieren. Mit der Familie.
Und du hattest eine eigene Rockband.
Ja, später dann, ganz viel später, da war erst die Kfz-Lehre, dann war die Fotografenlehre, dann war das Musikstudium und dann war irgendwo diese völlig schräge, verrückte Zeit mit dieser Rockband in Magdeburg. Und das war nicht meine eigene, ich war dort der Sänger, aber ich war dort irgendwie also eben doch schon einigermaßen mitbestimmendes Mitglied. Ne? Und das war eine ganz verrückte Zeit. Wir haben in Abbruchhäusern geprobt, wie im Film. Also wirklich. Rock'n'Roll vom Allerfeinsten. Der Strom kam nicht aus einer Steckdose, sondern aus zwei Kabeln, die aus der Wand hingen und so weiter und so fort. Aber wir waren relativ erfolgreich und das war auch eine tolle Zeit, diese Musik von dieser Seite kennenzulernen.
Du hast Kfz-Mechaniker gelernt und das kommt dir sicherlich jetzt auch zugute als Oldtimer-Fan?
Ja, absolut. Also es ist auch nicht nur das, dass man von Fahrzeugen ein bisschen was versteht, sondern dass man ja auch einen technischen Verstand hat. Und das ist ganz gut, also mit Werkzeug umgehen kann. Und ja, also ich bereue das überhaupt nicht, dass ich das getan habe. Und das ist auch so, dass man vielleicht auch eine tiefe Achtung vor der handwerklichen Arbeit hat, weil man sie mal doch recht nah kennengelernt hat.
Wie war denn jetzt der Sprung vom Kfz-Mechaniker auf die Bühne?
Das muss man ja jetzt kurz machen irgendwie. Das war natürlich ein Prozess, dass ich erstmal ausgelernt hatte und habe mich dann immer mehr für Musik interessiert. Dann kam, wie gesagt, der Fotograf dazwischen und irgendwann habe ich beim Gerd Michaelis Chor angeheuert. Das waren so die ersten Kontakte so in die etwas größere Dimension Musik. Das war so die ostdeutsche Nachempfindung von den Les Humphrey Singers. Das waren also hochstudierte Leute, die also wirklich zauberhaft und tolle Musik gemacht haben und schon auf Festivals fuhren damals ins Ausland, was ja immer ganz atemberaubend war. Und dort war ich als Impresario tätig erstmal, also war für alles zuständig, so eine Art Facility Manager für die Musikbranche. Und habe natürlich immer mitgesungen, kannte alle Titel, kannte alle Texte. Meine wichtigste Aufgabe war eben für die Technik zu sorgen, die Hotels zu buchen, die Sängerinnen, die immer unglücklich verliebt waren, zu trösten, weil das war also so eine Musikereigenschaft wahrscheinlich. Und das war eine ganz tolle Zeit. Und irgendwann war der Tenor krank in einem Schallplattenstudio in der Brunnenstraße in Berlin und alle sagten, na, dann muss Lippi das singen, was da zu singen ist. Und da habe ich mich fürchterlich geziert.
Ist ja wie im Film.
Es ist wirklich wie im Film. Und hab's dann doch getan, weil ich es auch hinbekommen habe. Das blieb auch auf dieser Aufnahme. Und danach haben alle gesagt, du musst jetzt so wie wir, du musst dich bewerben an der Musikschule, du musst Musik studieren. Und das habe ich dann getan und hatte mir ganz verrückte Sachen vorbereitet. Von Queen irgendeinen Titel oder von El Gero oder was damals so modern war, was wir alle singen wollten. Ja, José Feliciano oder ach, weiß ich. Also das, die ganz erste Garnitur und sollte dann aber singen am Brunnen vor dem Tore und Entchen von Taro, weil die wollten wissen, kann der jetzt wirklich singen? Kann der wirklich einen Text interpretieren? Oder singt der da irgendwie Karaoke irgendeinen Superstar nach? Mhm. Das war schon ganz gut, also zum Chorrepetitor. Dann wurde ich genommen und habe dann mit den großen Musikern der DDR, so von Silly City, Karat, Pudis, gemeinsam mit vielen dieser Menschen, Tamara Danz zum Beispiel, war meine Banknachbarin und zusammen gemeinsam studiert und dann ging es über so noch weitere Spezialausbildung dann so langsam in die Praxis.
Ja, und die Praxis als Moderator hast du auch mehr oder weniger, wenn man so dein Leben verfolgt, durch Zufall bekommen, nämlich für eine Kindersendung.
Ja, viele Dinge sind mir in meinem Leben durch Zufall passiert. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Wassermann-Ding.
Ja.
Und das ist auch schön. Also die meisten sagen immer, ja, dann habe ich ordentlich geackert und habe mir da Mühe gegeben und war da der Klassenbeste und so. Das ist auch wichtig. Also du wirst ja nicht genommen, wenn du keine Ahnung hast. Aber trotzdem sollte man immer ein bisschen Respekt vor dem Zufall behalten, denn der ist einfach wichtig in fast allen Karrieren, die ich so in meinem Leben beleuchtet kennengelernt habe von Menschen. Und das war so. Ich war in dieser Sendung zu Gast und habe da gesungen. Erna kommt damals. Das war ja der Gassenhauer schlechthin, den ich eigentlich auch gar nicht singen wollte. Und das
obwohl
war
ist ja da um deine Oma, also das aus
ja,
gab deine
Oma
selbst
Erna,
eine Erna.
Aber das war jetzt einfach nur ein glücklicher Zufall. Das war jetzt nicht so geplant zusammen. Sag mal, wie heißt denn deine Oma, wenn die jetzt Helga hießen hätte, hätten wir Helga kommt okay. genommen. Nein, das kam aus einer anderen Richtung, aber der Zufall war es eben, dass meine Oma auch so hieß,
auch
die ich sehr,
wieder.
Sehr, ja. sehr, sehr geliebt habe. Und dann kam die Regisseurin nach der Sendung zu mir und sagte, sag mal, ich habe die ganze Zeit beobachtet, dass die Kinder so dir immer hinterher rasen, so wie so ein Rattenfänger. Und da sage ich, ja, ist mir auch aufgefallen. Und das macht mir auch Spaß übrigens, weil ich die toll finde. Mhm. Das war so Altersgruppe 8 bis 12. Und dann sagte sie, könntest du dir vorstellen, diese Sendung hier zu moderieren? Und da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich so viel zusammenhängende Sätze reden kann. Oder ob ich, und außerdem habt ihr ja einen Moderator. Und da hat die gesagt, ja, aber der wird sich gerne anders orientieren. Dem ist das ein bisschen anstrengend mit den Kindern hier. Und ich habe so ein Gefühl, dir macht das gar nichts aus. Und das ist auch so. Das habe ich dann gemacht. Ich habe diese Sendung übernommen und das war eine der schönsten Fernsehzeiten, die ich erlebt habe. Denn so ursprünglich wie Kinder sind, das weiß ja nun mittlerweile irgendwie, das ist ja jeder, und so kreativ und witzig und unberechenbar natürlich auch. Das war genau mein Fall und das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Jeden Monat eine Live-Sendung, 1,5 Stunden, das war schon ganz schön viel Holz. Aber das war eine wunderbare Zeit, wunderbare Schule.
Und dann kam auch schon die erste abendfüllende Unterhaltungsshow, meine erste Show.
Meine erste Show, ja. Interessanterweise hieß die, es war meine erste Abendshow und ja. Hieß meine erste Show in Bitterfeld damals. Das war riskant, in Bitterfeld war es damals gefährlich zu sagen, wir gehen mal an die frische Luft kurz. Das war lebensgefährlich damals da in diesem Kulturhaus.
Allerdings.
Und da gab es eine Evelyn Matt, eine ganz wunderbare Frau, die ich heute noch sehr schätze und achte und immer noch sie zu ihr sage. Die war die Fernsehchefin der DDR-Fernsehunterhaltung. Und die lud mich eines Tages mal ein, weil sie offensichtlich beobachtet hat, wie das da mit den Kindersendungen lief und meinte, ich könnte das jetzt vielleicht auch mal für Erwachsene machen. Dann gab es ein langes Gespräch und eben dieses Angebot, meine erste Show. Und das war wirklich eine Fernsehshow, von einer Machart, die man heute gar nicht mehr so richtig kennt. Also mit gespielten Sketchen, mit Titeln, die umgetextet wurden. Natürlich mit ganz viel Starbesetzung und mit sehr viel Kostümwechsel, mit Balletteinlagen, wo ich also ewig als Unterhaltungsmensch und Bewegungslegastheniker so ein bisschen versucht habe, mich einigermaßen da so einzubinden.
Ja, du hast ja überhaupt immer alles gemacht. Man kann ja so ein bisschen sagen, wie Helene Fischer als Mann, früher schon, ja oder? Nein, du hast Akrobatik gemacht, du hast gesungen, Sketche, geschauspielert, also eigentlich alles.
Ja, weil mich auch wirklich alles interessiert hat und es war ja auch toll, da muss man ja dankbar sein dafür, dass wir in dieser Zeit, in der wir da angefangen haben, so viele Chancen noch hatten. Heute ist ja die Welt auch deutlich formatierter und selbst für begabte Leute bleibt nicht viel übrig zu sagen, ja, ich nehme mir dann, such mir diese Spur raus. Wir konnten wirklich alles machen und das war natürlich verführerisch und ich habe auch wirklich so viel, wie es geht, gemacht. Das war viel, stimmt.
Genau, dann gehen wir mal ein bisschen weiter noch in der Chronologie. Mhm. Dann kam Glück muss man haben. Das ist ja eigentlich
Glück
dein Motto.
Glück muss man haben.
Ja.
Ja, das war eine Samstagabendshow, die sogar die Wende damals überlebt hat. Das war gar nicht so einfach, weil ja beinahe alles ja beerdigt wurde, was also DDR-Fernsehunterhaltung war. Und da waren wir alle ganz glücklich und stolz. Und das war auch eine Serie. Ich habe das, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, ich habe das also weit über 10 Jahre gemacht. Und in der Wendezeit war es sogar dann so, dass also gesamtdeutsche Stars endlich dann in diese Sendung kamen. Ja, also da war von Alfred, ich habe selbst Alfred Biolek überredet, dort mal hinzukommen. Und die Sendung war ein bisschen tricky, weil man könnte sagen, wie so ein Blind Date. Also es waren 3 Prominente, die zum allerersten Mal mit 3 normalen Menschen auf dieser Bühne, auf unserer Showbühne zusammentrafen. Und dann hatten die diese ganze Show über so Aufgaben zu erledigen, also kleine Spiele miteinander zu machen, gemeinsam zu tanzen, sich kennenzulernen, sich gegenseitig vorzustellen und so weiter. Und diese ganze Show war getragen von diesem Flirren, von diesem Reiz des Neukennenlernens. Also dieses, da haben sich manchmal auch so Leute verliebt sogar so ein bisschen, weil man so angewiesen war aufeinander. Also die Promis waren natürlich bühnenerfahren, waren aber auch unsicher, weil sie ja nicht wussten, was müssen wir hier miteinander erledigen.
Weil sie auch keine Rolle gespielt haben, sondern sich selbst.
Eben,
in
sie
dem
waren
Moment,
ganz
ne?
dicht bei sich. Also wir haben sie immer aus ihrer Mitte heraus bewegt. Wir haben ganz viele Überraschungsmomente geschaffen für die Leute. Da sind auch ganz viele Tränen geflossen. Da wurde ganz viel geweint und also alles, was man sich so in einer guten Sendung vorstellen kann, so einer Familienshow. Und natürlich gab es da ganz viel Musik. Aber das Spannende war eben, dass diese Menschenkinder eben alle außer Rand und Band waren in dieser Sendeform. Also ein gutes Format, ja.
Ja, und schon kam das nächste gute Format für dich, nämlich ein Kesselbuntes. Ja. Das ist ja eigentlich auch dein Thema. Du bist ja selbst ein Kesselbuntes im Grunde genommen, kann man sagen.
Ja, kann man so sagen.
Hast du das auch in dem Moment, als das Angebot kam, so auch als Ritterschlag so empfunden?
Ja, also der Kessel war ohne Frage eine Weihe. Also da, wenn man da angefragt wurde, dann bekam man schon in diesem Moment feuchte Hände irgendwie, ja, weil das hieß ja, dass man ja so komplexe Aufgaben wieder zu erledigen hat. Also die Moderatoren wurden ja wirklich bis ins Letzte gecoacht für alle möglichen Dinge. Also von dem Ballett habe ich ja vorhin schon erzählt, das gehörte also mit dazu. Und das war natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, dieses sagenhafte, wunderbare, faszinierende Fernsehballett. Also ein Menschen von dieser hohen Professionalität, die kannst du weltweit suchen. Also das war wirklich der Hammer. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet. wir haben Sketche gespielt. Andy Borg war einer meiner Gäste. Mein lieber Freund Jürgen Karnay war mit dabei. Und die ganze Redaktion hat immer großen Wert darauf gelegt, dass das wirklich so ein maßgeschneidertes Ding war. Das war so wie ein Maßanzug für dich. Also Publikum hatte, du hattest die Möglichkeit, so viel von dir zu zeigen, wie du nur konntest. Und Publikum hatte die Möglichkeit, Seiten an dir kennenzulernen, von denen die sie noch nicht kannten. Also da waren artistische Beilagen dabei. Also ich bin auf so eine Laterne gestiegen, habe mir am Nachmittag noch einen Muskelriss zugezogen, weil ich nicht warm genug war bei so einem Überschlag über die Schulter eines Tänzerkollegen und wurde dann noch so irgendwie zurechtgespritzt, dass ich abends diese Sendung machen konnte. Also war schon ein bisschen atemberaubend. Und. Also das war ganz toll. Und meine Eltern waren da. Meine lieben beiden Eltern saßen in den Reihen, in den Publikumsreihen und waren ganz stolz auf den Jungen, so wie sie immer gesagt haben. Und ich war froh, dass ich sie bei mir hatte in dem Moment.
Ja, und nun hast du dem Kessel Buntes ein ganzes Buch gewidmet und da blättern wir gleich auch gemeinsam noch drin. Jetzt sind wir noch bei deinem Lebensbuch sozusagen. Ja. Das ist ja genauso viel im Grunde genommen und so bunt. Im April 1989, da warst du bei Frank Elsner.
Ja.
Und das war ja eher ungewöhnlich, denn du hattest dir da keine Berechtigung geholt oder du hast ja auch nicht nachgefragt bei den Verantwortlichen. Du hast es einfach gemacht.
Ich habe es einfach gemacht. Ja, also so einfach, man konnte ja nicht über diese Grenze springen. Ne? Ich musste natürlich schon ein Visum haben und habe mir, als Frank Elsner rief mich zu Hause an und da war ich schon überrascht, dass mich Frank Elsner zu Hause anruft und dachte, mich veräppelt jemand. Und ich habe dann gesagt, hier ist Inge Meisel, wer ist denn da wirklich? Wirklich, also war Frank damals ein bisschen irritiert, aber das war wirklich schon ein Wunder. Ja. Der große Frank Elsner ruft mich an und fragte mich dann, ob ich in seine Sendung Nase vorn kommen würde. Und da habe ich zu ihm gesagt, das ist nicht so einfach für mich, weil die Grenze ist zu. Er dachte, ich könne schon reisen. Das war aber noch nicht der Fall. Und dann habe ich gesagt, ich werde versuchen, bei Ihnen zu sein. An so einem so und so vielten, es gab einen Termin und ich habe gesagt, planen Sie mich ein, aber ich kann Ihnen das nicht versprechen und ich kann auch, glaube ich, nicht viel länger und weiter darüber reden. Bin einfach da oder ich bin nicht da. Und dann habe ich mir ein Visum besorgt für einen Theaterbesuch in West-Berlin. Und das ging damals schon, wenn du ein bisschen Status hattest und den hatte ich ja. Ich war ja doch schon einigermaßen bekannt da im Osten. Und da haben die dann von der Künstleragentur gesagt, okay, du kannst dir diese beiden Theaterstücke ansehen, aber, und das musst du hier unterschreiben, keine Interviews, keine Fotos, keine Fernsehpräsenz, nicht irgendwas, also rüber, Grenze, Stempel rein, Theater und Stempel raus, wieder zurück. So, und dann bin ich, weil ich so dachte, ich muss das jetzt einfach tun, für mich war dieser Zeitpunkt gekommen, für mich ganz persönlich, weil ich beweisen wollte, dass auch DDR-Bürger durchaus einen zusammenhängenden Satz hinkriegen und bin denn dahin zu Frank. Das war ganz hoch emotional, weil Frank hatte eigentlich nicht damit gerechnet und seitdem existiert auch unsere sehr enge Freundschaft, weil das hat einfach so irgendwie auch zusammengeschweißt. Wir waren so wie Propheten, die Grenze war ja noch nicht offen und Frank sagte dann so salbungsvoll, er freut sich, dass die wie die Früchte über den Zaun hängen, wie ein Kleingärtner. So, ich war die Frucht sozusagen und das war bedeutend irgendwie. Wir haben uns gegenseitig eingeladen und habe dann also diesen tollen Auftritt von ihm bekommen. Er hat mich also so grandios präsentiert und ich habe dann noch so eine kleine Show-Einlage gehabt. Ich musste so ein Nasenhörnchen versteigern. Das war ganz lustig. Und dann hat er gesagt, das Beste ist, dass wir uns jetzt hier treffen. Ja? Dass wir eine Sprache sprechen, dass wir aus zwei Ländern, dass mal Zeit wird, dass wir, also wir waren wirklich, das war wie Propheten irgendwie.
Ja.
Ganz. Und ich bin dann, habe dann einfach so kalkuliert und habe mir gedacht, wenn das 18 Millionen Menschen in Europa gesehen haben, dann können die mich nicht irgendwie in den Gulag stecken zu Hause. Und so war es dann auch. Also es gab richtig Ärger, es gab also Vorladungen zu den Fernsehchefetagen und eine Menge Schimpfe. Aber es gab auf der anderen Seite natürlich auch viele, viele andere Probleme für dieses Land, für die Welt im Prinzip als den kleinen Wolfgang Lippert, der da mal was heimlich gemacht hat. Für mich war das was Wichtiges und auch was Großartiges. Und ich bin auch ganz dankbar, dass das so funktioniert hat. Und es gab einen Kulturminister der DDR, den möchte ich gerne noch erwähnen, der hieß Hans-Joachim Hoffmann. Und der war auch einer der Befürworter meiner Reise und war auch einer, der nicht zu diesen Betonköpfen zählte, sondern auch einer, der einen Kunstverstand hatte und der auch für Öffnung war und so. Also da waren nicht alle doof, wollte
ich
damit
sagen. Tolle Geschichte, ja. Und seit 2000, gehen wir mal weiter, bist du, wie es so schön heißt, Balladensänger und Schauspieler bei den Störtebeker Festspielen auf Rügen. Und das ist für dich, glaube ich, auch ein Herzensprojekt. Sowohl Rügen als auch die Festspiele selbst.
Das ist auch so ein Ding, da wollte ich auch erstmal nicht so richtig hin, ja. Da rief der Chef Peter Hick bei mir an, nachts um 12:30, ob ich mir vorstellen könnte, dort irgendwie zu spielen, zu singen, zu irgendwas. Und da ich diese Festspiele überhaupt nicht kannte und mir vorgestellt habe, da sitzen Leute und essen Bockwurst und trinken Bier und wenn ich mir da die Seele aus dem Leib schiele, ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Und habe ihm da eine ziemlich hohe Zahl angesagt, um zu vermeiden, dass wir dann noch weiterreden. Er hat sich aber darauf eingelassen. Und das haben wir später dann nochmal nachverhandelt. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so lange da. Aber und dann haben wir da einen Weg gefunden. Und ich war auch ganz begeistert. Ich war also, er hat mich eingeladen und gesagt, guckst dir einfach an. Und dann wirst du dir deine Meinung bilden. Und da saßen 9000 Menschen an einem Samstag in dem Theater, was ja heute noch so ist, in Ralswiek, vor dem Jasmunder Bodden. Also als Bühnenkulisse, als Bühnenhintergrund, 35 Pferde oder über 30 Pferde, ein Adler fliegt über die Leute, auch das ist ja heute immer noch Bestandteil dieser Vorführung, dieses Theaterstücks um die Geschichte von Klaus Störtebeker und wir spielen ja so einen Zyklus über 5 Jahre also, und dann wird er immer geköpft und dann geht es also so wieder von vorne los und so habe ich dort meinen Platz gefunden über diese Zeit, weil unser Versuch mit dem tollen Arrangeur und Komponisten Rainer Oleak, der also ein Filmkomponist ursächlich ist und ein sehr alter Freund von mir, haben wir einen Gestus gefunden, musikalisch dort etwas beizutragen, was jetzt ein fester Bestandteil ist. Also unser Publikum ist ganz begeistert natürlich vom Theaterstück sowieso, aber auch von der Musik und von den Dingen, die ich da mache. Und das ist natürlich was Wunderschönes.
Und mit Rügen verbindet dich ja auch persönlich sehr viel.
Ja, na klar. Also Rügen ist ja, unsere Kindheit, meine Eltern waren da mit uns. Also wir kennen das von Kindesbeinen. Also die Ostsee, das war sozusagen unser Urlaubsdomizil schlechthin. Und wir sind ja mittlerweile auch, also meine Frau und ich, wir leben ja auch auf Rügen so zur Hälfte und zwitschen immer hin und her zwischen Berlin und Rügen. Immer.
Schön. Wenn,
ja, das ist schon ganz gut. Und und da gibt es auch sehr viele Freundschaften. Da und diese andere Lebensart ist auch ganz interessant, also diese mecklenburgische, zu den Berliner Großklappen, so ein bisschen der Mecklenburger dazu, das passt schon irgendwie immer, ja, das ist irgendwie schön.
Und du bist sogar Ehrenfeuerwehrmann.
Ja, aber du hast ja wirklich super recherchiert. Also ey, Marion, du bist ja echt klasse.
Also,
nee, ist schön, weil das ist auch mittlerweile eine Seltenheit in unserer Branche, dass dein Gegenüber, das dich interviewt, dich kennt und dich trotzdem fragt. Eigentlich könnte er alles selber erzählen. Aber für so ein Gespräch ist wichtig, dass man sein Gegenüber kennt. Schön. Ich habe mich mal eingesetzt dafür. Bei uns im Ort gibt's eine Feuerwehr. Und die waren immer so toll. Und die hatten eine ganz kleine Bude. Da passte gerade mal dieses Auto rein und ihr ganzes Geschirr noch, die Schläuche und so weiter. Und dann haben die schon angefangen, immer die Kinder auszubilden. So. Und dann standen die da mit ihren schiefen Feuerwehrhelmen, weil die waren ein bisschen größer, die passen nicht auf die Kinderköpfe und haben dann da geübt, Knoten, Schlauch und alles mögliche. Und die haben sich da immer reingequetscht und kamen nicht rin und nicht raus. Und wenn dann zwischendurch Alarm war, es war einfach wirklich beengt, aber richtig. Also, und dann habe ich durch Zufall bei einer großen Gala den damaligen Innenminister dort getroffen.
Durch Zufall. Natürlich.
Zufall.
Na, der saß da. Doch wieder.
Ja, und wir haben so ein bisschen, ich habe ein bisschen nett moderiert, alle haben gegackert, alles war schön, lockere Atmosphäre und diese Feuerwehrleute wurden ausgezeichnet dort für ihre Arbeit mit einem kleinen Orden und mit so ein bisschen, weil sie vorgeschlagen wurden von den Bürgern. Und dann habe ich da den Minister so lange bearbeitet und habe gesagt, also jetzt guck doch mal, ob du in deinen vielen Töpfchen da nicht auch noch ein Töpfchen hast für diese Feuerwehr, weil die brauchen einfach Platz. Naja, gesagt, getan. Und irgendwann kam dann dieser Anruf und sagt, du hör mal zu, also wir machen das, wir haben uns davon auch überzeugt, wie viel Jugendarbeit die machen, wie die sich kümmern, wie toll die sind und außerdem brauchen wir natürlich auch eine funktionierende Feuerwehr. Die haben jetzt noch einen anderen Bereich dazu bekommen, also ganz speziell so Waldbrand zu löschen. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Und das sind also wirklich richtige Helden. Und Ich wollte das eigentlich relativ still machen und sagen, naja, prima, so herzlichen Glückwunsch, habt ihr. Jetzt haben sie aber mir einen Orden an die Brust gezimmert und jetzt habe ich also eine Tafel zu Hause und eine Ehrenfeuerschale und einen Helm, auf dem Lippi steht. Also ich könnte zur Not auch noch so einen Einsatz da mit denen mitfahren. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Die haben es echt verdient.
Jetzt können wir dich ja auch immer erleben bei Riverboat.
Ja.
Auch das ist dir, glaube ich, so ein bisschen Herzensprojekt.
Ja, Riverboat war schon, damit habe ich schon ganz lange geliebäugelt. Ich habe damals schon mal eine Show gemacht, eine Talkshow beim ORB noch, so die hieß Leute bei Lippert. Und dann später auch öfter mal Gastmoderationen gehabt für Talkshows. Und und dann kam im Januar dieses Angebot, beim Riverboat mitzumachen in dem Team. Wir sind ja drei Herren um die liebe Kim Fischer herum. Also der Klaus Brinkbäumer, unser Fernsehdirektor, denn Matze Knob für Humor zuständig und ich so mehr wahrscheinlich so für die ganze Unterhaltungsgeschichte. Und das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich darüber. Sehr ein tolles Team und wir verstehen uns auch untereinander sehr gut. Auch wir Kerle und so, die Boys sozusagen um Kim herum sind. Und das ist ein schönes Miteinander. Und wir tauschen auch mal, wenn der eine nicht kann und dann springt der andere ein und so. Ganz toll.
Und da hast du natürlich auch das Thema, dass du dich in deine Gäste vorher einfühlen musst.
Und das finde ich immer ganz wichtig. Ja, manchmal brauchst du das alles gar nicht. Manchmal erzählen alle von alleine, aber manchmal brauchst du es aber doch. Und es ist auch wichtig, dass du deinem Gegenüber eben dieses Gefühl gibst, dass sich das wirklich interessiert. Ja.
Absolut.
Und wir hatten wirklich schöne Momente schon und so. Es ist überhaupt schön, dass diese Talkshow nach wie vor nach so vielen Jahren noch so erfolgreich ist und so viel gesehen wird. Also ganz prima.
Und jetzt kommen wir auf dein neues Buch.
Ein Marathon.
Genau. Also erstmal nochmal vielleicht für die wenigen oder für die Jüngeren, die sich daran nicht mehr so erinnern können. Es waren Straßenfeger, haben wir schon gesagt. Aber was machte das Besondere aus von Ein Kessel Buntes?
Naja, der Kessel war wirklich eine Samstagabendshow von mit so ungeheuer Vielfalt. Also erstmal mit einer Opulenz, einem Bühnenbild, dem Fernsehballett natürlich wieder. Das war also der wichtigste Bestandteil immer mit Choreografien, die eigens immer für diese Sendung gemacht wurden, für diese Stars gemacht wurden. Also da sind also internationale Stars ja auch aufgetreten. Das war ja für die DDR, für die kleine DDR immer ein großer Aufwand, solche Leute einzukaufen. Das hat man getan, weil man gesagt hat, das ist unsere wichtigste Show. Es gab insgesamt 118 Folgen davon und eben in jeder Folge einen internationalen Star. Also von Shirley Bassey angefangen, von über Roberto Blanco und über Udo Jürgens und so weiter und so weiter und so weiter. Und das war natürlich das Highlight. Aber das Besondere war, dass der Kessel moderiert wurde, nicht unbedingt von einem Moderator ursächlich, sondern von einem Sportler, von einem Schauspieler, Dieter Mann zum Beispiel, oder von einem Humoristen, oder. Weil den Urkessel, den gab es ja mit diesen drei Dialektikern, der sehr politisch war, der sehr frech war aus dem alten Friedrichstadtpalast. Und dann wurde irgendwann die große Show daraus. Und das war wirklich so, die Leute haben das geguckt und ich merke das heute noch. Wir haben ja, der MDR war ja so, ja, wie kann man das sagen, also so klug. Auch zu sagen, wir greifen dieses Thema nochmal auf. Da gibt es eine Redakteurin, die heißt Martina Körbler, die hat also bienenfleißig das alles auch zusammengetragen, auch in Korrespondenz mit der Erfinderin Evelyn Matt, die immer nochmal angerufen wird und sagt, war das jetzt wirklich an der Stelle so, stimmt das oder so? Ja, also wir haben da ganz, ganz tolle Rechercheure, auch ganz tolles Team, die also diese kleinen Trüffel, so nennen wir das immer, also diese tollen, wunderbaren Ausschnitte raussuchen, die dann garniert sind mit Interviews. Also du siehst jetzt von mir aus Mireille Mathieu vor 40 Jahren mit einem Lied von sich in einem Kessel irgendwo, meistens im Palast der Republik oder weiß ich wo. Und dann macht's Schnitt und dann sitzt diese wunderbare Dame vor mir und ich frage sie, wie es ihr heute geht und woran sie sich noch erinnern kann an diese Kessel-Geschichte. Und das Tolle, also das geht von ABBA bis sonst wohin. Also Leute, die dort waren und diese Geschichten, die ja auch in diesem Buch sind, sind alles Geschichten von diesen Künstlern, also national und auch international. Und die sind so ganz charmant, ganz witzig, ganz unerwartete Sachen, aber auch eine nachträgliche Streicheleinheit an das DDR-Publikum, überhaupt an die Menschen dort in im Osten Deutschlands, auch an die Fachleute, die Fernsehen gemacht haben damals, wenn das ein internationaler Star sagt, dass er nochmal nach so vielen Jahren bescheinigt, wie professionell, wie bedacht, wie klug, wie clever, wie irgendwie dort Fernsehen gemacht wurde, dass sie sich da alle wohlgefühlt haben, dann ist das einfach schön, wenn man das im Nachhinein hört. Davon handelt auch dieses Buch mehr oder weniger und von diesen wunderbaren kleinen Anekdoten hinter den Kulissen, die ja so spannend sind.
Ja, eben. Also du hast, oder ihr habt, du hast es ja zusammengeschrieben,
ja,
mit Martina Körbler,
genau.
Da kommen tatsächlich 42 Künstler, glaube ich, ne,
ja,
zu Wort.
Richtig.
Und das sind also wirklich so Geschichten, natürlich, die man so nicht kennt.
Sind höchst. Also nicht ausschließlich Künstler, sondern wir haben auch die Techniker und die Leute, die Regisseure oder auch Regieassistenten gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Frank Heusing ist einer, der dann die Regie gemacht hat in der Neuzeit. Wir haben ja mit dem neuen Kessel Buntes fast nochmal 50 Sendungen gemacht und haben Quoten eingefahren, die durchaus mithalten konnten mit anderen Samstagabendshows. Also das war irre, weil die Menschen eben diesen Kessel noch gerne sehen. Aber zurück zu diesen Geschichten, zu deiner Frage.
Ja, genau. Also wenn wir jetzt so darin blättern, also erstmal, ich würde es eigentlich am liebsten dir überlassen, welches so deine Lieblingsanekdoten sind. Also ich meine, ich finde natürlich Helga Hahnemann, über die müssen wir natürlich sprechen.
Ja, naja, also Helga war ja, ich bin ja stolz darauf, dass wir befreundet waren und das hat sich Helga wirklich immer ganz genau ausgesucht, mit wem sie befreundet ist. Mhm. Das soll man ja auch so und das war immer schön mit ihr und wir haben gemeinsam Steppunterricht gehabt, so unsere erste Zeit, die wir uns kennengelernt haben. Das war sehr lustig übrigens. Wir haben uns natürlich in den jeweiligen Sendungen erlebt und ich habe sie natürlich auch im Kessel erlebt und sie war neben der Tatsache, dass sie von Angela Gensmeier immer tolle Texte hatte, aber eben auch selber eine mutige Frau, die auch eine relativ späte Karriere eigentlich hatte, aber dann umso größer war. Und es gab in dem Kessel eben auch durchaus immer wieder Auseinandersetzungen, wie frech sind wir eigentlich, wie politisch sind wir eigentlich, was trauen wir uns? Und da war Helga immer ganz vorne, oder Gunther Emmerlich zum Beispiel, oder auch Frank Schöbel mit so einem Lied wie Wir brauchen keine Lügen mehr bei dem 100. Kessel. Und
aber
das war schon kitzig damals.
Ihr, da habt ihr irgendwie bei der Probe ein bisschen getürkt, ne?
Song. Richtig.
Ja.
Und da haben die dieses Lied einfach nicht eingespielt. Mhm. Und das war eben auch so, dass die Redaktion da auch mitgemacht hat. Das muss man denen auch hoch anrechnen. Es ging ja immer darum, dass irgendjemand vom Kulturministerium oder irgendwie von der Administration sagt, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen, schneiden wir raus, gibt's nicht, wird verboten oder was weiß ich. Das war ja immer so ein bisschen so das Feld, in dem sich da alle bewegt haben. Mhm. Aber wenn die Redaktion da eben auch mal weggeguckt hat an einer Stelle, ganz bewusst weggeguckt hat, dann war das natürlich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das man so hatte, ja, mit diesen Menschen, die ja auch letztendlich verantwortlich war als Redakteure. Mhm. Also Frau Matt zum Beispiel in dem Falle wieder. Und das war schon verrückt, dass das alles so gelungen ist, dass sie das so durchgewunken haben. Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt. Aber es waren eben auch einfach künstlerisch so fantastische Darbietungen dabei, wo die Menschen sich selber auch oft übertroffen haben, wo sie gar nicht damit gerechnet haben. Ich erinnere mich an eine Geschichte von Dieter Mann, der mit dem Preil auf einem Fahrrad fuhr und dabei singenderweise irgendwie einen Titel gemacht hat. Auf so einem Artistenfahrrad fuhren die da so zu zweit. Also die haben sich also endlos lange auch geübt dafür, also diese Menschen. Und man hat dort all ihre Fertigkeiten so gesehen. Das war eben das Tolle. Es gab ja auch ganz viele so wirklich schräge Geschichten, die in dem Buch vorkommen. Ja. Kurt und Paola Felix. Also das ist auch einer meiner Lieblingsgeschichten, weil ich kenne beide gut und schätze beide, oder kannte, muss man ja beim Kurt leider sagen, aber die haben sich konspirativ im Osten getroffen, also in der DDR. Die waren ein Pärchen und das wusste noch keiner im gesamten Land. Und in Karl-Marx-Stadt haben die sich also heimlich getroffen und haben so ihre Liebe angebahnt. Ja. Und da sind auch so tolle Geschichten passiert und so weiter und so fort. Das sind natürlich verrückte Sachen. Ja.
So viele verrückte tolle Geschichten. Also, genau, das große Ein Kessel buntes Buch.
Ja.
Einfach mal reingucken, einfach mal lesen.
Würde ich empfehlen, ja.
Lippi, danke, dass du da warst. Hat
Spaß
gemacht.
Ich danke dir, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ja? Viel
Super.
Glück auch für dich, danke.